Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Die aktuelle Wirtschaftsflaute führt zu Stellenabbau, zum Beispiel bei Bosch, verschiedenen Autozulieferern und auch bei der Lufthansa werden Stellen gekürzt. Trotzdem werden nach wie vor Fachkräfte gesucht. Jetzt kommt es mehr denn je auf eine effektive Jobvermittlung an. Wie gut die funktioniert, darüber diskutieren wir heute in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt bei MDR Sachsen. Und diesen Podcast finden Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Ich darf Ihnen jetzt unsere Studiogäste vorstellen. Das sind Gerlinde Hildebrandt. Sie ist Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Dresden. Schönen guten Abend, Frau Hildebrandt.
Guten Abend, hallo.
Thomas Proschwitz ist bei uns. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Proschwitz. Sie sind Inhaber der privaten Arbeitsvermittlung in Großenhain.
Ja, ich grüße Sie ebenfalls. Schönen guten Abend.
Und Christiane Horn ist uns zugeschaltet. Sie ist die Leiterin des Projekts MIKA, das heißt Mein Weg mit Kind in Arbeit. Außerdem leitet sie den Ausbildungsverbund der Wirtschaftsregion Braunschweig-Magdeburg. Schönen guten Abend, Frau Horn.
Schönen guten Abend.
So, und jetzt steigen wir ins Thema ein. Nach einer AfD-Anfrage auf Bundes- und Sachsenebene hat sich nun gezeigt, dass nur wenige Jobs direkt von der Arbeitsagentur vermittelt werden. Gleichzeitig arbeiten aber tausende Mitarbeiter in der Jobvermittlung. Im Jahr 2015 wurden noch 13,2% aller Jobwechsel durch Vermittlungsvorschläge der BFA ausgelöst. 2024, also 9 Jahre später, sind es nur noch 4,9%. Das ist ein neuer Tiefstand. Und auch der Bundesrechnungshof kritisiert die Jobcenter für langsame Arbeitsvermittlungen und geringe Sanktionen. Wir waren in Dresden auf der Straße und haben mal gefragt, welche Erfahrungen Sie mit der Jobvermittlung gemacht haben.
Beim Jobcenter haut es nicht so hin, da geht da alles drunter und drüber, die ganze Bearbeitung, alles ist da schlechter, weil man so auf Deutsch gesagt auch abgestempelt wird. Lange Wartezeiten, es dauert, Bearbeitungszeit, das dauert alles zu lange. Warum? Verstehe ich nicht.
Ich habe kürzlich zum 8. Mal den Job gewechselt und habe nie irgendeine Jobvermittlung in Anspruch genommen, weil Netzwerk viel, viel wichtiger ist als eine Jobvermittlung.
Ich habe schon öfter den Job gewechselt, vor allem während dem Studium, hatte mehrere verschiedene Jobs gemacht und aber tatsächlich keine dieser Jobs über eine Jobvermittlung gefunden, also immer selber gesucht.
Ich habe diverse Male einen Job gewechselt, klar, aber ich habe nie irgendeine Dienstleistung vom Arbeitsamt etc. in Anspruch genommen. Also dann wirklich privates Netzwerk oder halt professionelle Jobvermittler, Headhunter. Man registriert sich in einer Headhunter-Agentur, so gibt seinen Lebenslauf ab und die suchen dann halt die passenden Jobs für einen raus und das funktioniert tadellos.
Also die Agentur für Arbeit hilft nicht wirklich. Also die machen nur Vorschriften.
Tatsächlich aber die Erfahrung mit dem Arbeitsamt gemacht, dass das eher wie ein Klotz am Bein war als eine Hilfe.
So, das sind die ersten Erfahrungsberichte, die wir in Dresden auf der Straße eingesammelt haben. Und es gilt für heute Abend, wenn Sie mitreden wollen, weil Sie auch Sie Ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht haben mit Jobvermittlungen im Großen und Ganzen, dann melden Sie sich gerne bei uns, diskutieren Sie mit 0800 637 7272 oder auch kostenfrei natürlich in der MDR Sachsen App. So, Frau Hildebrandt. Als Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Dresden. Sie haben diese Umfrage jetzt gehört. Ja, es ist schwarzer Humor, aber da war nichts Positives dabei, was die Bundesagentur für Arbeit anbelangt. Also wir haben, das ist natürlich keine repräsentative Umfrage, muss man einmal dazu sagen, wir haben jetzt niemanden gefunden, der gesagt hat, ja, Bundesagentur für Arbeit finde ich gut, da läuft's. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas hören?
Ja, es macht natürlich schon betroffen. Aber gleichwohl, es ist ein Blitzlicht und sag mal, das Schöne ist dann doch, dass sag mal, mir im Tagesgeschäft auch andere Botschaften begegnen. Mhm. Also es gibt durchaus, also gerade vorige Woche bei mir auf dem Tisch in dem Sinne, dass ich bewerbe, dass sich Kunden bedankt haben für die teilweise auch lange Betreuung durch den Arbeitsvermittler oder durch die Arbeitsvermittlerin und sag mal, die Unterstützung dort sehr gelobt haben. Also es gibt immer zwei ja. Seiten ne, an der Stelle und dieser Vorwurf so nach dem Motto, wir sind ineffizient in der Vermittlung, der da so in den Raum gestellt worden ist, bildet ja nur ein Bruchteil von dem ab, was sich, sag mal, in unseren Häusern, in unserem Aufgabenbereich dort bewegt. Das ist viel, viel, viel mehr.
Das werden Sie uns gleich nochmal im Detail erklären, Herr Proschwitz. Aber ich frage auch Sie, der Sie früher mal bei der Arbeitsagentur gearbeitet haben, jetzt privater Arbeitsvermittler sind seit vielen Jahren. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas hören?
Ja, also private Arbeitsvermittlung und Tätigkeit bei der Bundesagentur für Arbeit, das sind wirklich zwei völlig verschiedene Tätigkeiten. Mhm. Das heißt, ein privater Arbeitsvermittler, ja, der kann sich natürlich in seiner Tätigkeit wesentlich besser profilieren, weil er mehr Zeit für die Tätigkeit hat. Das heißt also, er wird eigentlich von keinen großartigen Regularien eingeschränkt. Wir als kleines Unternehmen sind jetzt 15 Jahre erfolgreich am Markt und ich kann dazu nur sagen, es hat sich in den 15 Jahren wahnsinnig viel getan. Wie ich vor 15 Jahren selbstständig wurde, waren neben mir in Großenhain noch 6 private Arbeitsvermittlungen. Heute bin ich weit und breit der Einzige, da es bestimmte Auflagen gegeben hat, wie zum Beispiel die Zertifizierung, dass wir zertifiziert sind, dass wir einem Prozess unterliegen, wo wir in jedem Jahr neu geprüft werden durch die DEKRA, haben wir diese Tätigkeit überhaupt ausüben können, etc.
Ja, Herr Proschwitz, da kommen wir nochmal zum Funktionieren einer privaten Arbeitsvermittlung, kommen wir nochmal detailliert auf Sie zu. Aber was geht in Ihnen vor, der Sie mal bei der BFA gearbeitet haben, das jetzt hören, nichts Positives zum Thema Arbeitsvermittlung? Fühlen Sie sich bestätigt oder?
Ja und nein. Das heißt, wir hören natürlich auch, was die Leute uns sagen. Das heißt, dass viele eigentlich nicht beachtet werden und wirklich nicht vermittelt werden oder dass sie Stellenangebote bekommen, so nach dem Gießkannenprinzip, dass ganz einfach irgendwelche Briefe rausgeschickt werden, wo die Leute gar nicht passen. Das ist sicherlich eine Strukturgeschichte bei der Bundesagentur, weil es dort zwei verschiedene Bereiche gibt. Zum einen dieser Arbeitnehmerbereich und zum anderen der Arbeitgeberbereich. Und beide, die einen nehmen die Leute auf, die kennen sie, die anderen, die wollen sie in Arbeit bringen. Das eigentlich funktioniert das nicht. Wir hatten, da wird mir Frau Hildebrand recht geben, wir haben ganz andere Zeiten bei der BA erlebt. Da hat ein Vermittler einen Bereich gehabt, was weiß ich, die Landwirtschaft und was. Und dann hat er eben die landwirtschaftlichen Betriebe gehabt und hat er genau gewusst, derjenige kommt dorthin und der passt dorthin. Und das ist heute eben, soweit wie ich mein Kenntnisstand ist, ist das nicht gegeben. Das heißt, und die kommen dann zu uns, die sind teilweise frustriert wegen eben diesen Briefen, was soll das und passt nie und hat nie und ja, gut, okay, ist sicherlich dieser Tatsache geschuldet, dass eben das ein bisschen auseinandergegangen ist, als es ist auseinandergelaufen.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz Frau Horn zuhören. Frau Horn, Sie sind ja auch im weitesten Sinne eine Arbeitsvermittlerin oder Jobvermittlerin, weil Sie sich spezialisiert haben auf Alleinerziehende mit Kindern. Logischerweise. was geht in Ihnen vor, wenn Sie so eine Umfrage hören? Wundert Sie das?
Wir merken schon, dass die Alleinerziehenden natürlich auch unzufrieden sind mit den Behörden. Das liegt aber auch daran, dass sie eben schon länger raus sind aus dem Arbeitsmarkt. Und diejenigen, die gesagt haben, ich brauchte keinen Jobvermittler, ich brauchte keinen, die sind natürlich arbeitsmarktnah. Und die brauchen keine Jobvermittler, weil sie eben vernetzt sind und den Arbeitsmarkt eben auch kennen. Und das ist bei Alleinerziehenden, die natürlich noch ganz andere Hürden zu bewerkstelligen haben, was ganz anderes. Sie brauchen einfach Fürsprecher.
Trotzdem möchte ich noch mal auf die Zahlen jetzt eingehen, die ich vorhin ja schon genannt hatte. Also im Jahr 2015 13,2% aller Jobwechsel durch Vermittlungsvorschläge der Bundesanstalt für Arbeit. Jetzt, 9 Jahre später, sind es nur noch 4,9%. Warum ist die Vermittlungsquote so deutlich gesunken? Frau Hildebrand.
Ich habe ja vorhin schon versucht, so ein bisschen anzudeuten, die Vermittlungsquote ist eigentlich eine sehr alte Kennziffer, die jetzt mal die moderne Welt der Jobvermittlung überhaupt nicht mehr abbildet.
Also Sie meinen quasi, man kann die Zahlen gar nicht vergleichen?
Man kann die nicht mehr vergleichen. Ne? Ja. Also das ist das, was wir auch im Beitrag gehört haben. Es gibt so viele Portale, es gibt so viele Möglichkeiten. Das Stichwort Netzwerk ist gefallen. Mhm. Ne? Das spielt nach wie vor eine ganz, ganz große Rolle. Wie erfolgreich ist man an der Stelle? Und das hat es vor 15 Jahren einfach in dem Umfang überhaupt nicht gegeben. Mhm. Und wir sehen uns als erstes in unserem Beratungsauftrag als Helfer zur Selbsthilfe. Ne? Also wir nehmen in der Regel wirklich die Kompetenzen des Bewerbers auf und dann wird abgeklärt so nach dem Motto, bist du in der Lage, dich in der Arbeitswelt, in der heutigen Arbeitswelt weitestgehend selbstständig zu bewegen? Weißt du, wie es funktioniert? Mhm. Ne? Kennst du die Zugangswege? Hast du möglicherweise bestimmte Informationen oder hast du nicht. So, das ist ein großer Teil. Ne? Also 60-70%.
Richtig, ne? Und genau, weil das habe ich nämlich oder sehe ich nämlich genauso. Großer Teil. Es ist ja eigentlich die Kernkompetenz der Bundesanstalt für Arbeit, Jobs zu vermitteln, oder sehe ich das falsch?
Es gehört zu einer Kernkompetenz.
60-70% haben Sie gerade gesagt. Nee,
60-70% der Kunden können sich selbstständig bewegen. Das wollte ich damit ausdrücken.
Okay.
Ne, und wie gesagt, die Jobvermittlung ist eine Kernkompetenz. Also ich habe versucht mal in der Vorbereitung des heutigen Gesprächs mal nochmal für mich zu rekapitulieren, was machen wir denn eigentlich? Also welche Aufgaben hat uns möglicherweise auch der Gesetzgeber ins Hausaufgabenheft geschrieben? Und da bin ich auf über 100 gekommen. Ne, da ist die Jobvermittlung eine. Ne, wir machen Berufsberatung, wir machen Beschäftigungsberatung, wir machen Arbeitgeberberatung, wir beraten Rehabilitanten und. Ne, also Vermittlungsquote bildet wirklich nur einen relativ kleinen Auftrag auf, dass der wichtig ist, ne, und unseren Kernauftrag irgendwo beschreibt, unstrittig.
Ist aber natürlich für einen Außenstehenden schwer nachvollziehbar, müssen Sie zugeben. Ne? Es gibt noch eine andere schöne Zahl, wo man sich als Außenstehender fragt, was machen die denn da? Und zwar die Personalkosten bzw. die Stellen, die in den letzten Jahren natürlich bei Ihnen auch angewachsen sind. Derzeit 101.000 Vollzeitstellen. 2015, auch vor 9 Jahren, hatten Sie 96.300 Vollzeitstellen. Mhm. Das heißt, die Personalkosten sind kräftig gewachsen. Und trotzdem ist es am Ende, was den Service anbelangt, weniger geworden. Passt irgendwie nicht so richtig zusammen.
Also Widerspruch an der Stelle.
Den Vermittlungsservice.
Ne? Auch da Widerspruch. Sagen wir, wir sind mehr geworden, weil wir auch mehr Aufgaben bekommen haben. Ich hatte es ja vorhin schon versucht, so ein bisschen anzudeuten.
Was ist von neun oder anders als
vor 9 Jahren?
Zum
Beispiel das Kindergeld. Kinderzuschlag, das ist eine große Aufgabe, die wir neu übernommen haben. Die Beschäftigtenqualifizierung ist dazugekommen. Dann, sag mal, ist ein Beratungsangebot geschaffen worden, was heißt BBIE, also Beschäftigung im Erwerbsleben. Das ist auch eine neue Aufgabe. Wir hatten ja vorhin einige Beispiele in dem Trailer, dass es Jobwechsler gibt. Das ist ein Angebot für diesen Personenkreis in der Unterstützung dort. Also es sind ganz, ganz paar Sachen dort dazugekommen und das hat natürlich auch den Hintergrund, dass es ein paar mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Stelle gegeben hat.
Noch eine interessante Zahl. Im Schnitt sind es rechnerisch pro Vermittler nur noch 6 erfolgreiche Jobvermittlungen im Jahr. Also eine jeden zweiten Monat und früher waren es 15 Vermittlungen im Jahr. Das hat die Bild-Zeitung recherchiert.
Ja.
Wie kommt es zu diesem Rückgang?
Ich habe vorhin schon mal versucht, so ein bisschen deutlich zu machen, dass diese sogenannte Vermittlungsquote wirklich noch aus einer alten Zeit stammt. Mhm. Na, es ist sicherlich richtig, dass wir da vor 20, 25 Jahren mit Zettel und Karteikasten da gesessen haben und versucht haben, ne, den Bewerber mit dem Stellenangebot dort abzugleichen. Aber 20 Jahre ist eine lange Zeit, da hat sich sehr, sehr viel getan. Und
trotzdem gibt es ja die Vermittler noch.
Ja, es gibt die Vermittler noch. Es gibt aber viel, viel, viel mehr Wege, wie man zu einer erfolgreichen Vermittlung kommen kann, also wie man Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenbringt, als, sag mal, diesen berühmt-berüchtigten Vermittlungsvorschlag. Ich will es mal versuchen, deutlich zu machen, das Online-Angebot, was die Bundesagentur für Arbeit bietet, stellt jedem Arbeitnehmer die Möglichkeit eines sogenannten digitalen Stellenprofils zur Verfügung. Und dieses Stellenprofil kann tagtäglich 24/7 für ihn suchen. Ne? Wenn er sagt, okay, ich möchte gerne, was fällt mir jetzt gerade ein, also wir suchen Bäcker, ne? wenn er Bäcker werden möchte, ne, sein Stellenprofil auf den Bäcker einstellen und dann wird jedes Mal, wenn ein neues Stellenangebot in seinem regionalen Bezirk erscheint, wird er benachrichtigt. Mhm. Und das sind Dinge, die erscheinen in dieser Old-Vermittlungsquote überhaupt nicht. Also da ist wirklich dieser Zettel und ja, es kommt zum Treffen, das ist das allein Ausschlaggebende an der Stelle. Es werden viele, viele, viele Dinge bei dieser Vermittlungsquote nicht berücksichtigt.
Aber trotzdem muss es doch was Messbares geben. Also verstehen Sie, man will doch wissen, wie viele Personen so ein Arbeitsvermittler am Ende vermitteln kann. Das ist doch das, worauf es ankommt, was die Tätigkeit der reinen Vermittler anbelangt, ja. Weil die gibt es ja.
Ja.
Und das ist ja eigentlich der Kritikpunkt.
Es gibt verschiedene Indikatoren, die man dann heranziehen kann. Also das sind zum Beispiel die sogenannten Abgänge in Arbeit. Da wird jetzt nicht eins zu eins hinterfragt, hast du einen Vermittlungsvorschlag bekommen? Oder sagen wir, auf welchem Weg hast du dieses Beschäftigungsverhältnis angetreten? Aber die Abgänge in Arbeit ist praktisch der Erfolg. Wir haben einen Bewerber dazu befähigt, wir haben ihn unterstützt, wir haben ihn beraten, wir haben ihm möglicherweise noch ein Instrumentarium an die Hand gegeben, um sich auf dem Arbeitsmarkt bewegen zu können und im besten Fall, eine neue Beschäftigung zu finden.
Neben der Bundesagentur für Arbeit, über die wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben, gibt es auch die sogenannten privaten Jobvermittler und dazu gehört Thomas Proschwitz. Er betreibt eine private Arbeitsvermittlung in Großenhain. Herr Proschwitz, zum besseren Verständnis, wie arbeitet eine private Jobvermittlung im Vergleich zur Bundesagentur? Wer bezahlt sie?
Es gibt mehrere Wege der Bezahlung. Der erste Weg ist der klassische Weg über den sogenannten Vermittlungsgutschein. Das heißt, die Arbeitslosen im Leistungsbezug Arbeitslosengeld 1 haben nach 6 Wochen Leistungsbezug Arbeitslosengeld 1 einen Rechtsanspruch auf den Vermittlungsgutschein. Die können diesen beantragen bei der Bundesagentur für Arbeit. Wir bekommen die Kopie und bei einer erfolgreichen Vermittlung das Original. Unsere Honorierung über diesen Weg ist immer mit nachhaltiger Beschäftigung verbunden. Das heißt also, die erste Rate können wir einreichen nach 6 Wochen in Höhe von 1250 Euro und die zweite Rate nach 6 Monaten ebenfalls in Höhe von 1250 Euro. Es ist ein bisschen eine kleine Wettbewerbsverzerrung bei der ganzen Geschichte dabei. Insofern, für mich ist es nach wie vor unverständlich, wie als zugelassene Träger der Arbeitsförderung, warum man diesen Vermittlungsgutschein nicht sofort ausgibt mit Arbeitslosmeldung. Es ist Wettbewerb, das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wäre eigentlich der richtige Weg. Warum müssen die Leute erst 6 Wochen warten, ehe sie von uns vermittelt werden können? Es gibt natürlich noch einen zweiten Weg, das ist der Weg über die Firmen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe Firmen in unserer Region, die bereit sind, für gute Vermittlungen uns zu bezahlen. Das heißt also, in Höhe des Vermittlungsgutscheines, da machen wir Verträge mit den Leuten. Das heißt, und das klappt eigentlich recht gut. Wir sind also zur einen Seite nach wie vor auf den Vermittlungsgutschein angewiesen. Zur anderen Seite haben wir eben auch diesen Bereich erschlossen, dass viele Unternehmen inzwischen bereit sind, uns für gute Vermittlungen zu bezahlen. Es gibt noch den zweiten Bereich, was den Vermittlungsgutschein angeht. Das ist der Bereich des Bürgergelds, Hartz IV, sprich SGB II. Dort kommt ein Kuriosum zur Erscheinung. Im SGB II besteht kein Rechtsanspruch auf einen Vermittlungsgutschein. Das heißt eigentlich, das Klientel, das es am allerehesten nötig hätte, in Arbeit gebracht zu werden, hat keinen Rechtsanspruch auf einen Vermittlungsgutschein. Das ist dort Goodwill, wenn das Jobcenter den Vermittlungsgutschein ausgibt. Ich habe das große Glück, in der Region Meißen tätig zu sein. Wir haben in Meißen eine optierende Kommune. Das ist etwas anderes als jetzt in Dresden, wo das Jobcenter ja gemeinsam mit der Bundesagentur zusammenarbeitet. Eine optierende Kommune ist der Versuch gewesen, damals, wie man dieses Hartz IV eingeführt hat, wurden 68 Ämter, Frau Hildebrand, tun Sie mich korrigieren, aber ich glaube, 68 Ämter in Deutschland als optierende Kommune zugelassen. Das heißt, die laufen unter Regie des jeweiligen Landratsamtes, also in Meißen. Wir haben einen recht guten Kontakt zum Landratsamt, das heißt also zum Jobcenter. Das ist eine wirklich fruchtbare Zusammenarbeit. Die Kollegen dort haben auch erkannt, dass wir unterstützen können, Langzeitarbeitslose in Arbeit zu bringen. Wir sind auf dem Gebiet sehr erfolgreich. Wenn ich jetzt Vermittlungszahlen höre von 6 Leuten.
Das wollte ich Sie fragen. Wie hoch ist denn, kann man das vielleicht vergleichen? Kann man es überhaupt vergleichen?
Man kann es nie vergleichen. Das heißt, da wären wir schon lange pleite. Das heißt, also, das sind, wir haben ganz andere Zahlen. Also ganz andere Zahlen.
Erzählen Sie mal.
Nein, die Zahlen sage ich Ihnen nicht. Das heißt also da.
Ach so, weil Sie befürchten, dass wir dann rauskriegen, wie viel Sie verdienen.
Nein, das geht eigentlich niemand was an. Das ist, das geht am ehesten das Finanzamt was an. Aber die.
Verstanden, ja.
Es ist so, ja, die Zahlen sind völlig anders. Das heißt also, meine beiden Mitarbeiter und ich habe das große Glück, dass ich zwei Mitarbeiter habe, die selbst bei der Bundesagentur für Arbeit waren. Das heißt also, die das Geschäft kennen und die auch eine entsprechende Ausbildung haben. Und wir schaffen schon was. Also das ist richtig.
Und Sie selbst haben ja auch eine sehr interessante Biografie, zumindest Erwerbsbiografie, weil Sie machen das jetzt schon seit 15 Jahren, ne?
Ja.
So ungefähr. Und waren vorher 19 Jahre bei der BFA als Arbeitsvermittler und haben sich selbstständig gemacht.
Ich war genau 20 Jahre. 20 Jahre und war zuletzt Verwaltungsoberinspektor, also Beamter auf Lebenszeit. Habe dieses alles hingeworfen und habe mich.
Warum haben Sie das gemacht?
Ich habe mich aus einem Korsett befreit. Das heißt also, ich habe festgestellt, dass ich das besser kann. Das heißt also, diese Arbeitsvermittlung. Ich habe das gemerkt, dass ich das besser kann, weil ich ganz einfach. Ich habe da keine Entwicklung mehr für mich gesehen. Mhm. Zudem ist es so, Frau Hildmann gibt mir das sicherlich recht, wenn Sie eine bestimmte Position haben als Beamter, Sie kommen nie weiter. Das heißt, Sie sind in der Position, es könnte ja sein, dass Sie mal befördert werden oder irgendwas. Nein, da marschieren Leute an Ihnen vorbei. Ich sage es mal in Anführungsstrichen, die können nichts, aber die machen Karriere. Das heißt,
jetzt fragen sich natürlich einige Menschen.
Ich sag mal, das Beamtentum ist eine aussterbende Rasse.
Ja, weiß ich.
Herr Broschwitz, jetzt fragen sich natürlich einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kann der nach 19 Jahren einfach mal alles hinschmeißen? Und hat sich's denn gelohnt? Ging die Rechnung auf?
Ich hätte es eher machen sollen. ich hätte es eher machen sollen. Also ich denke mal, eher bedeutet also 10, 15 Jahre eher hätte ich es machen. Ich danke auch der Bundesagentur. Sie hat eine ordentliche Ausbildung für mich finanziert.
Das heißt, und Sie haben also, Insiderwissen, das muss man ja natürlich.
Ich kenne SGB 1 bis 10, das kenne ich schon recht gut. Ne? Das heißt also da in der Hinsicht. Ich habe aber auch ein bisschen noch eine Vorgeschichte. Ich bin Sozialpädagoge, das heißt Erzieher für Jugendheime. Mhm. Und da habe ich ein bisschen so eine soziale Ader. Das heißt, also die habe ich schon immer. Und das passt eigentlich zum Job. Das passt richtig zum Job. Das heißt, und unser Klientel ist eigentlich weniger die Bezieher Arbeitslosengeld 1. Da will ich nämlich ein bisschen die Zahlen korrigieren. Also es ist inzwischen so, dass ca. 90% der Leute sind in der Lage sind, sich selbst in Arbeit zu bringen. Wir, die Bundesagentur für Arbeit und die privaten Arbeitsvermittler, wir unterstützen eigentlich nur die irgendwelche Vermittlungshemmnisse haben und die wirklich teilweise gravierend sind. Es gibt hochgebildete Menschen, Ingenieure, die nicht in der Lage sind, sich zu vermarkten. Die können sich ganz einfach, die werden arbeitslos und dann auf einmal sind die eben arbeitslos. Was nun? Jetzt bricht eine Welt zusammen. Dann haben wir das Problem, wir haben wahnsinnig viele Menschen, die eine geringe Qualifikation haben, fehlende Mobilität, dann Drogen und was da alles, ja, das spielt ja immer mehr eine Rolle. Ich sag mal, in was für eine Gesellschaft sind wir teilweise geraten. Vor 35 Jahren gab es in Großenhain einen Psychologen, jetzt haben wir in jeder Ecke einen und die reichen immer noch nicht. Das heißt, also es wird immer verrückter und wir versuchen den Menschen zu helfen. Und mein Schwerpunkt der Arbeit ist eigentlich Hartz-IV-Empfänger. Also richtig Leute aus dem Bereich zu vermitteln. Das heißt, und ich bin da sehr erfolgreich. Jeder vierte Kunde, der zu uns kommt, und bei uns kommen sehr viele Kunden, kommt durch uns in Arbeit, in nachhaltige Beschäftigung.
Mit dem, ja bitte, Frau Horn, genau.
Was machen Sie eigentlich anders als die BA? Also sind die länger bei Ihnen? Was machen Sie anders?
Ja, wissen Sie, Freunde, es ist so, erstmal sind wir keine Behörde. Das nimmt vielen eine gewisse Angst. Das heißt, das ist nun mal so, ich bin selber Behördenmitarbeiter gewesen, die sind da irgendwo verkrampft etc., das sind die bei uns nicht. Das Zweite ist, wir setzen uns intensiv mit den Menschen auseinander und wir haben auch die Zeit danach. Das ist ein bisschen anders, das ist unsere Zeit, wir können das ganz anders einplanen. Das heißt also, wenn ich weiß, der Kunde A kommt und der hat riesige Probleme, Probleme, dann nehme ich mir für den Kunden an dem Tag 2 Stunden Zeit oder 3 Stunden Zeit. Also ich habe ein unbegrenztes Feld. Da stehen keine draußen, keine x Leute. Das heißt also, das ist das andere. Und man muss sich in den Menschen reinversetzen. Das heißt, und dann machen wir eins noch, das ist auch ein kleines bisschen anders. Wir begleiten. Das heißt also, begleiten bedeutet, wir gehen mit zu Vorstellungsgesprächen. Wir fahren sie hin zum Vorstellungsgespräch. Ich sitze mit drinne, ich rede mit dem Arbeitgeber. Pass auf hier, das und das und das. Problem haben wir und das ist, wie sieht's aus? Besteht eine Möglichkeit?
Das klingt so ein bisschen nach einer Vaterfigur.
Ja, gut, okay. Ich hab ja das Alter danach.
So, ja, also sie kümmern sich halt.
Und sehr. Wir haben in letzter Zeit ja viel ukrainische Flüchtlinge, das heißt, die betreuen wir ja auch. Dort ist ja, das habe ich erkannt, das Problem ist nicht die Qualifikation der Leute. Ich meine, die haben teilweise ulkige Berufe, die es bei uns gar nicht gibt. Koch, Konditor in einem, das kenne ich überhaupt nicht. Aber die Leute mitnehmen zum Vorstellungsgespräch, beim Vorstellungsgespräch mehr oder weniger sprechen, weil die Hürde Vorstellungsgespräch ist das Hauptproblem, dass die Leute nicht in Arbeit kommen. Das Vorstellungsgespräch ist es. Das heißt, ganz einfach mitgehen und begleiten und dann eben auch mal wieder blicken lassen und vieles mehr. Ja, sicherlich, ich bin selbstständig, ich verdiene Geld damit. Ja, da muss ich mich drehen. Das ist so.
Frau Hildebrand, wenn Sie das hören, könnte ich mir vorstellen, dass Sie sagen, wie sollen wir das machen? Also bei dem...
Will ich gar nicht sagen. Also an manchen Stellen hätte ich gedacht, Herr Proschwitz ist doch Mitarbeiter der BA.
Also an welchen Stellen?
Ne, er hat ja schon ganz, ganz gut dargestellt, dass es wichtig ist, Ängste abzubauen. Ne? Und ich hatte ja vorhin versucht zu beschreiben, ne, unser erster Schritt ist erstmal mit dem Bewerber selber herauszuarbeiten, so nach dem Motto, kannst du dich bewegen auf dem Arbeitsmarkt? Weißt du Bescheid? Das mal so ein bisschen flapsig gesagt. Oder brauchst du unsere Unterstützung? Und für den Personenkreis, die an der ersten Stelle nicken und sagen, ja, ich weiß Bescheid in meiner Branche und so weiter, ich kenne mich aus.
Aber Sie wissen, wer gibt denn schon gerne zu, dass er keine Ahnung hat?
Das ist genau das, was Herr Proschwitz beschrieben hat. Man braucht schon ein Vertrauensverhältnis in dem Gespräch. Und das ist so wirklich, da braucht man schon ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Fingerspitzengefühl und dann natürlich auch, dass man diese Ängste, ne, also Behörde, ne, wir hatten uns ja vor ganz paar Jahren den Namen Agentur für Arbeit gegangen, um mal dieses Amt aus unserem Slogan dort rauszukriegen. Aber gleichwohl weiß ich sehr wohl, ne, dass es bei unseren Kundinnen und Kunden immer noch so diese Vorbehalte gibt oder diese Ängste gibt. Das ist richtig so, Herr Proschwitz. Ne, ich muss heute aufs Amt. Ne, so nach dem Motto, die wollen mir irgendwas Böses. Mhm. Also da darf ich Ihnen versichern, wir wollen nichts Böses. Ne, wir wollen gucken, ne, wie können wir zusammen dran arbeiten, dass wieder ein Beschäftigungsverhältnis in Aussicht steht.
Aber soweit wird es natürlich bei einer, auch wenn sie nicht mehr Behörde heißen, sondern bei der Agentur alles auch gut. Nicht gehen, dass ihre Mitarbeiter jemand zum Vorstellungsgespräch begleitet.
Das geht, ja? Das geht auch. Ich habe ja vorhin gesagt, wir machen vieles. Okay. Wir machen vieles. Auch das, und das hat Herr Proschwitz sehr, sehr schön beschrieben, bei uns gibt es zum Beispiel die Integrationsberatung. Und das sind Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel Vorstellungsgespräche trainieren. Ne? Also ja, es ist eine Laborsituation an der Stelle. Das spiegelt manchmal noch nicht das richtige Leben wider. Aber wir begleiten auch nicht in jedem Fall, ne, aber für einen Personenkreis, was wirklich an der Stelle so eine extreme Unterstützung braucht, ne, gehen unsere Kolleginnen und Kollegen auch mit zum Vorstellungsgespräch. Und eine Geschichte, die in dem vorhergehenden Beitrag von Herrn Proschwitz, es gibt bei uns so ein bisschen diese Trennung, was bestimmte Kundengruppen angeht. Es gibt den sogenannten Arbeitgeberservice, ne, da ist die Kundengruppe der Arbeitgeber. Ne, da gehen wir in Qualifizierungsberatung rein und so weiter. Und es gibt den sogenannten arbeitnehmerorientierten Vermittler, also sprich, der Kunde sucht Arbeit an der Stelle, also Bewerber. Und die Schnittstelle, da sind wir gerade wieder dabei, die besser zu verzahnen. Na, also nicht, dass der eine nur den Arbeitgeber dort irgendwo im Blick hat, ne, und der arbeitnehmerorientierte Vermittler weiß nicht, in Anführungsstrichen, was auf dem Markt dort irgendwo jetzt gefragt, also hopp oder top ist, sondern dort sind wir gerade wieder an den Überlegungen dran, wie müssen wir unsere Prozesse im Haus effizienter gestalten, dass es eben einfach schneller und passgenauer zum Treffen kommt.
Johanna Mattheyer ist jetzt gerade bei uns aus der Dienstags-Direktredaktion mit den ersten Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer. Johanna, was ist reingekommen?
Ja, unsere Hörer schreiben uns ganz fleißig über die App. Und Kerstin aus Glashütte, die hat eine sehr gute Erfahrung mit der Bundesagentur für Arbeit gemacht. Sie hat gesagt, nach vielen Jahren des Mobbings habe ich die Agentur aufgesucht und erfahren, dass ich Aufbauhilfe und Vermittlung bekomme. Und offensichtlich hat das auch sehr gut funktioniert. Bernd aus Leipzig ist da eher ein bisschen auf der anderen Seite. Er hat gesagt, ich habe die Erfahrung machen müssen, dass mir vom Arbeitsamt nur noch Angebote von Leihfirmen, also quasi von privaten Arbeitsvermittlungen geschickt wurden, mit Rechtsbelehrung. Und das hat bei ihm so ein bisschen den Eindruck hinterlassen, wie als würden die Beamten nur diese privaten Arbeitsvermittlungen weiterschicken, um eben eine Quote zu erfüllen. Meistens hat es dann auch gar nicht gepasst. Meistens war das dann auch bundesweit gestreut. Und dass er ein Zuhause hatte, das hat wohl niemanden interessiert. Ein Hörer aus Freital hat dagegen wirklich eine sehr, sehr positive Erfahrung. Er sagt sogar, er hat die beste Erfahrung mit der Arbeitsagentur in Freital gesammelt. Kompetent, einfühlsam, sehr, sehr freundlich, zuvorkommend. Und innerhalb von einer Woche hatte er mehrere Angebote und der Job war total super und ist in den letzten Jahren so der beste Job gewesen, den er je hatte. Herr Kern hat selber ein Transport- und Dienstleistungsunternehmen in Pirna. Und er hat gesagt, das würde mich dann auch mal interessieren, das würde ich sehr gern weitergeben, weil da fragt man sich ja, woran hat es gelegen. Er sagt nämlich, wir haben über den Agenturservice eine Anzeige zur Arbeitnehmersuche geschaltet und uns wurden circa 20 Vermittlungsvorschläge gemacht. Es hat sich aber keiner der Arbeitnehmer gemeldet und es ist nicht klar, ob diese Leute sanktioniert wurden oder wo die abgeblieben sind.
Ist das ein Problem, Frau Hildebrand?
Ja, wird zunehmend von den Arbeitgebern beklagt, dass keine Vorstellung durch die Bewerber erfolgt. Ich darf Ihnen versichern, wir gehen dem nach. Da kann ich also auch noch mal an die Arbeitgeber appellieren. Teilen Sie uns sowas mit. Manchmal ist es natürlich recht schwierig, wenn man von keiner Seite eine Reaktion dort erfährt, dann kann man natürlich auch nicht reagieren.
Also wir dieses Feedback erscheint mir wichtig.
Ja, ja, genau. Ende. Also nicht nur so nach dem Motto, er ist gekommen oder er ist nicht gekommen, sondern möglicherweise auch, wie hat der Bewerber sich innerhalb des Bewerbungsgespräches vorgestellt? Was sind dann wirkliche Gründe gewesen, die vielleicht nicht zu einer Einstellung gekommen ist? Denn das hilft letzten Endes dann der Vermittlungsfachkraft ja auch weiter in der Arbeit mit dem Bewerber selber, zu wissen, wo klemmt es oder wo hat es geklemmt.
Ich höre daraus, dass es diesen Automatismus nicht gibt, ne?
Den gibt es nicht, nein. Also deswegen nochmal meine Werbung für unsere Online-Angebote. Ne? da ist das alles so ein bisschen charmanter und einfacher. Da kann man von beiden Seiten das relativ schnell abfragen oder ablesen. Das Papier, ich mache es jetzt mal ein bisschen plakativ, ist eben manchmal wirklich sehr geduldig.
Gut, danke Johanna und Sie können uns gerne weiter schreiben in der MDR Sachsen App oder uns einfach auch nur anrufen. Geht auch und geht oft schneller. 0800 637 7272. Gerade haben wir gehört, mit welchen Problemen die BFA zu kämpfen hat und wie private Arbeitsvermittlung funktioniert und kommen jetzt zu Christiane Horn. Sie hat sich mit ihrem Projekt Mika auf die Vermittlung von Alleinerziehenden spezialisiert. Frau Horn, schönen guten Abend nochmal. Sie sind noch gar nicht richtig zu Wort gekommen heute Abend. Wie funktioniert denn Ihr Projekt?
Also wir unterstützen, also erstmal unterstützen und befähigen wir Alleinerziehende zur Ausbildung, eine Berufsausbildung zu machen, in Arbeit zu gehen oder auch den Schulabschluss nachzuholen. Unsere Zielgruppe besteht aus 90% sind sie im Bürgergeld, ja. Und ungefähr 50% davon sind unter 25 Jahren alt. Und die haben natürlich oft keine Ausbildung. Und Deutschland ist ein Zertifikatsland, ohne Ausbildung kommt man hier nicht weit. Und wenn man je jünger ist, je schwieriger ist es dann auch höherwertige Jobs zu bekommen. Man bleibt dann ewig im Helfersektor. Und ja.
Warum die Spezialisierung auf Alleinerziehende? Was war Ihre Motivation?
Das ist der Ausbildungsverbund. In meinem Herzen schlagen zwei Zielgruppen. Das sind einmal Jugendliche und einmal Frauen. Und für diese Zielgruppen setzen wir uns besonders ein. Und Alleinerziehende betreuen wir schon seit ganz vielen Jahren und sie brauchen einfach mehr Unterstützung, in allem. Also das hört sich jetzt so plakativ an, aber die Zielgruppe, die wir haben, die sich im Bürgergeld befinden, die brauchen Unterstützung und die haben auch diese Ängste, die auch Herr Proschwitz und Frau Hildegard genannt haben, haben sie auch alle. Hinzu kommt aber, dass sie 24/7 alleine sind. Sie sind wirklich alleinerziehend und wenn man mit allen Problemen immer alleine ist, und gerade Corona hat auch so einen Beitrag geleistet dazu zur Isolation. Alleinerziehende sind öfters sowieso schon isolierter und dann kam das noch hinzu. Sie brauchen einfach mehr Unterstützung. Auch im Punkto Gesundheitsorientierung, sie achten teilweise nicht auf sich, weil sie eben 24/7 Ansprechpartner sind für jedermann.
Also es geht noch über die, die Betreuung, die uns Herr Proschwitz geschildert hat, hinaus?
Weit hinaus, ja.
Erzählen Sie uns, was fordert das von Ihnen oder wie müssen Sie sich einbringen, um Zugang, um ein Vertrauensverhältnis zu schaffen, um erstmal eine Basis zu schaffen?
Also das schaffen wir recht gut, weil wir schon lange mit Alleinerziehenden arbeiten und wir die Problemlagen einfach schon kennen. Nichtsdestotrotz ist das alles individuell. Wir führen ganz viele individuelle Geschichten. Wir haben auch ganz viele Gruppenangebote, damit sie sich auch untereinander vernetzen können, damit sie sich untereinander stärken können. Wir führen soziale Workshops durch, wir führen berufliche Workshops durch. Wir haben ganz viel, was Frauengesundheit angeht. Frauenrechte ist auch ein großes Thema und wir führen alles, was so um die realistische berufliche Orientierung ist. Wir haben ein Haus der Berufe, da haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir, also Herr Proschwitz wird das schon kennen, das sind so PA von früher. Ja.
Also produktive Arbeit?
Genau, von früher, da ist, wo sie sozusagen die Alleinerziehenden einen Tag die Woche in einem Bereich sich austesten können. Mhm. Und nach 4 Wochen, also einen Tag die Woche, und nach 4 Wochen wird dieser Bereich gewechselt und sie wechseln in einen nächsten Bereich.
Das, um erstmal ein Gefühl zu bekommen, was will ich und was will ich nicht, oder?
Genau, denn das ist auch Berufsorientierung, wenn ich erkenne, das ist überhaupt nichts für mich. Mhm. Und auch das Engagement im sozialen Bereich. Also wir arbeiten mit den Allesrettern zusammen. Das ist wie ein Lebensmittelretterverein.
Ja.
Da werden unsere Alleinerziehenden eingeteilt. Die unterstützen sozusagen bei der Ausgabe und sind so Teil dieses Systems. Also sie merken eben, sie tun was Gutes, obwohl es ihnen auch nicht besonders gut geht. Und der Lohn für diese Ausgabestelle ist eben eine Lebensmitteltüte, also es hilft ja auch, finanziell auch. Und sie merken auch, sie sind wichtig, sie werden gebraucht. Und das macht ganz, ganz viel mit unseren Alleinerziehenden aus. Und was entscheidend ist auch, das Projekt ist freiwillig. Unsere Alleinerziehenden kommen freiwillig zu uns. Natürlich kriegen sie die Empfehlung vom Jobcenter und die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter ist auch extrem wichtig und befürwortet uns auch ganz dolle, aber wenn die Teilnehmer sagen, nee, ich möchte dieses hier nicht machen, das ist hier nichts für mich, dann ist es auch nicht schlimm, dann passiert denen nichts. Aber wenn sie mit uns arbeiten, ich vergleiche das immer mit so einem Arbeitsvertrag. Ein Arbeitsvertrag wird auch nicht, man wird nicht gezwungen, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Aber wenn ich mich dazu entscheide, habe ich eben auch Rechte und Pflichten. Und so ähnlich ist das auch bei uns. Also man muss denn auch mitmachen wollen. Ja? Und ja, so ist das bei uns. Wir machen einen Frauenbildungstag, wo wir sozusagen einen Tag mit den Frauen auf der Elbe mit dem Boot schwimmen, also eine Kanufahrt machen und dann gibt es auch vorher so Teamaufgaben und diese Motivation, wenn sie gemerkt haben, Mensch, ich habe das richtig gut gekonnt, wir haben unser Boot von A nach B bekommen, es ist keiner verletzt, es ist keiner ertrunken, dann diese Motivation nehmen wir mit für die berufliche Orientierung. Hm. Und darf ich noch eins sagen?
Bitte,
und zwar,
bitte.
Wenn diese ganzen Ängste, wir nennen das immer Schwellenängste, ja. Also man hat jetzt das Vorstellungsgespräch, aber man kann diesen Schritt nicht gehen, dieses durchzuführen.
Und das haben wir ja vorhin schon gehört von Herrn Proschwitz,
genau.
Ist die größte Hürde, ne?
Und wenn diese Schwellenängste da sind, die sind ja auch in anderen Bereichen, das nutzen wir immer in Form von Praktika. Und da unterteilen wir in geschützte und ungeschützte Praktika.
Was bedeutet
das? Geschützte Praktika sind, da steht keine Stelle hinter. sondern da haben wir ein Netzwerk aufgebaut, die mit uns solche Praktika umsetzen, dass man sich einfach erprobt. Man muss alles einhalten, man muss pünktlich zur Arbeit kommen, man muss die Arbeitsanweisungen befolgen, man muss, das ist ganz realistisch, aber es steht keine Stelle hinter. Mhm. Und dass man einfach probieren kann, ich kann es durchhalten, ich schaffe das, und das macht ganz viel mit der Motivation auch. Mhm. Und wenn das erfolgt ist, dann kann man in ein richtiges Praktikum. Also sagen wir es mal so, nur diejenigen, die diese Ängste haben, sonst ist das nicht nötig.
Ja, ich merke schon, also Sie müssen sehr vorsichtig auch vorgehen, und Sie brauchen wie viel Zeit in der Regel, um zum Erfolgserlebnis zu kommen?
Wir haben keine Verweildauer, die zwingend ist. Also wir haben unterschiedlich, also manche sind bloß einen Monat da, manche brauchen 20 Monate, aber ich habe das mal ausgerechnet. Wir haben eine durchschnittliche Verweildauer von 7,5 Monaten.
Und wer kümmert sich dann, so eine ganz pragmatische Frage jetzt, wenn ich mich jetzt in die Rolle der Alleinerziehenden hineinversetze, wer kümmert sich dann in dieser Zeit ums Kind?
Die sind, also es gibt ja einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, und das hat sich auch wirklich so etabliert, dass die Kinderbetreuung gut funktioniert. Mhm. Wir haben so eine Notfallbetreuung, hätten wir da im Projekt Mika, wird aber sehr, sehr selten genutzt, mhm, weil die Kinder in der Regel in der Betreuung sind.
Und dass das wirklich was bringt, was Sie machen, das zeigt uns die Entwicklung von Heidi Zimmermann. Die haben Sie nämlich überzeugt heute Abend, und dafür danke ich Ihnen sehr, hier bei uns zu sein. Frau Zimmermann, schönen guten Abend.
Hallo.
Frau Zimmermann, Sie haben mit Hilfe von Frau Horn es geschafft, wieder in den Job zu kommen. Habe ich Sie richtig verstanden?
Genau.
Und wie erzählen Sie mal, in welcher Situation waren Sie denn, bevor Sie Frau Horn kennengelernt haben?
Ich war vorher quasi verheiratet, alleinerziehend.
Also, verheiratet, alleinerziehend.
Ja, okay, wie das halt manchmal so ist in der Partnerschaft, man ist dann halt doch mehr alleinerziehend, und dann irgendwann wurde es dann doch alleinerziehend.
Ja.
Da war ich dann nur noch alleinerziehend, und ich habe mich, keine Ahnung, überall beworben, was möglich war, was für mich interessant war. Da würde ich übrigens ganz gerne nochmal auf das eingehen, was Frau Hildebrand vorhin gesagt hat mit den Online-Profilen und dass das online alles total super ist. Nicht jeder hat die Möglichkeit dazu. Nicht jeder hat einen PC zu Hause oder hat die Möglichkeit, per Handy irgendwo zu gucken. Also schon allein das grenzt dieses... Es gibt ja alle möglichen Orte, wo Sie nachgucken können. Schon allein das grenzt das fürchterlich ein, wenn man nicht die Möglichkeit hat, online irgendwo nachzugucken.
Ich höre daraus, Sie hatten diese Möglichkeit nicht?
Nicht immer, nein. Mhm. Also es war dann zwischendurch, also man kriegt dann wirklich knallhart gesagt, na, gucken Sie doch online, und wie soll ich das machen? Ja, das ist ja dann nicht mehr unser Problem. Das ist ja dann Ihr Problem. Sie sollen ja nachgucken. Es ist dann halt manchmal schon so ein bisschen doof, wenn man dann so abgekanzelt wird von den Leuten, wenn man dann halt gesagt bekommt, ja, das ist dann nicht mehr unser Problem, das ist dann Ihr Problem. Auch nicht schön.
Wie alt waren denn Ihre Kinder? Wie lange waren Sie denn zu Hause, und was haben Sie gelernt vor allen Dingen?
Also mein Großer ist 16, die Kleine ist 12, und zu Hause war ich wirklich seit der Geburt von meinem Großen.
Warum waren Sie so lange zu Hause?
Weil ich nicht das Passende gefunden habe, weil ich vom Arbeitsamt bzw. Jobcenter dann in die Callcenter-Richtung geschoben wurde und dann da bleiben musste. Und Callcenter ist ein Drehtürberuf.
Und Sie haben was gelernt?
Gelernt habe ich Kauffrau für Bürokommunikation. Mhm.
Und da sind Sie natürlich auch eine ganze Weile raus, weil in der Bürokommunikation hat sich natürlich gerade in den letzten 10 Jahren viel getan. Ne? Also das möchte ich jetzt einfach als Außenstehender behaupten.
Frau Horn, ganz, ganz dolle für danken. Frau Horn hat mir die Möglichkeit gegeben, beim ABV ein Praktikum zu machen und komplett alles wieder rauszuholen, was ich so noch im Hinterkopf hatte aus meiner Ausbildung, und mich wirklich so auf diesen neuesten Stand zu bringen, was mir geholfen hat, wirklich den Job zu kriegen, den ich jetzt habe. Also,
was haben Sie denn für einen Job jetzt?
Ich arbeite im Sekretariat von PEHISA, Persönliche Hilfen Sachsen-Anhalt.
Was heißt das? Was machen Sie da?
Ein Betreuungsbüro für Leute, die eine vom Gericht her eine Betreuung bekommen haben. Und ja, ich organisiere mit meiner Arbeitskollegin zusammen, wie das dann alles läuft, die ganze Post, die dann halt reingeht, sämtliche Telefonate und nebenbei dann halt immer noch ein großer ehrenamtlicher Anteil mit dabei. Mhm.
Sie klingen sehr zufrieden, kann das sein?
Ja.
Ist es der Job?
Ich bin total happy. Also ich muss dazu sagen, mein Sohn hat jetzt im August eine Krebsdiagnose bekommen und meine Firma, mein Chef, die sind fantastisch. Also, Entschuldigung.
Ja,
die sind, also ich habe denen das erzählt, an dem Tag, als ich das die Info bekommen habe vom Kinderarzt und das Erste, was halt von meiner Chefin kam, mach dir keinen Kopf, kümmere dich um dein Kind, ist jetzt gerade erstmal egal, was hier auf Arbeit ist, wir kriegen das schon hin.
Das tut mir sehr leid.
Und so hat sich das jetzt seit August durchgezogen.
Lassen Sie uns bitte nochmal einen kurzen Themenwechsel machen, zurück zu Mika. Wie haben Sie von diesem Verein erfahren?
Ich habe tatsächlich vom Arbeitsamt eine Maßnahme bekommen, allerdings nicht für das Projekt Mika, sondern für das Projekt Frauke, auch im ABV. Und habe dann immer mal nebenbei bei den Mikas reingeschnuppert.
Und was meinen Sie nochmal mit ABV?
Das ist Abkürzung für Ausbildungsverbund.
Ausbildungsverbund.
Das ist die Abkürzung, okay, Entschuldigung.
Ja. Okay.
Und dadurch bin ich dann irgendwann, weil eigentlich war diese Altersbegrenzung und die ist dann halt weggefallen. Und nachdem die dann weggefallen ist, war dann halt so, möchten Sie wechseln? Ja, möchte ich. Und dann war ich auch schon bei den Mikas drin. Mhm. Und es ist einfach, das komplette Team ist fantastisch. Also selbst wenn man eigentlich, also jemanden hat, der für einen zuständig ist, man kann jederzeit zu jedem hingehen, wenn irgendwas ist, wenn man das Gefühl hat, man müsste jetzt drüber reden, was jetzt gerade unter den Nägeln brennt. Also das ist super, auch wenn jetzt irgendwelche gesundheitlichen oder psychischen Probleme, wenn man hingeht zu dem Team und sagt, ey Leute, im Moment ist gerade alles irgendwie scheiße, es ist alles, geht irgendwie alles den Bach runter, nimmt sich jeder sofort die Zeit, wenn es da ist und kann wirklich versucht, da mit allen möglichen Mitteln einen wieder aufzubauen und wieder auf so ein Level zu bringen, dass man sagt, okay, ist vielleicht doch nicht alles so schlecht, wie ich dachte.
Das freut mich sehr für Sie. Haben Sie, oder wie lange hat es bei Ihnen gedauert insgesamt? Haben Sie eine Weiterbildung gemacht oder wie ist es verlaufen?
Bei den Mikas selber?
Ja, genau.
Nee, also bei den Mikas selber habe ich, haben wir verschiedene, zum einen diese Teambildung innerhalb von Mika, Entschuldigung,
gemacht.
Damit wir miteinander klarkommen und haben ganz viele verschiedene Sachen gemacht, was einen auch letztendlich im Berufsalltag dann weiterhilft, wo man dann wirklich lernt oder
wieder lernt, kann man sagen.
Genau, wieder lernt, miteinander wirklich klarzukommen und nicht immer nur dieses, ich bin alleine, ich mache das alles alleine, ich kriege das alles alleine auf die Reihe, sondern wirklich lernt, mit dem Team dann zu arbeiten und sich Unterstützung zu holen und mit denen zusammen ein Ziel zu erreichen. Und dann halt, wie gesagt, das Praktikum direkt bei Frau Horn, unter Frau Horn an in dem Moment, wo ich dann wirklich nochmal wieder diese ganzen Bürosachen auffrischen konnte. Also, und danach kam dann, oder nicht nur danach, sondern auch zwischendurch immer mal dann Bewerbungsgespräche oder halt dieses Üben für die Bewerbungsgespräche.
Das einige haben Sie auch gemacht, so wie Frau Hildebrand vorhin erzählt hat. Aha.
Genau, also das vielleicht in einer etwas familiäreren Atmosphäre, als es letztendlich dann beim Amt passiert, weil halt doch nicht dieses, oh mein Gott, ich muss da jetzt hin, das muss jetzt alles hier funktionieren, sondern wirklich schon etwas freundschaftlicher. Genau, also es ist einfach diese Atmosphäre ist an sich halt eine etwas andere, als wenn man jetzt zum Arbeitsamt muss und dort diese Bewerbertrainings macht. Es ist halt einfach ja, die Räumlichkeiten und die Tatsache, dass nicht so dieser eigentliche Kontakt da ist, der ja bei den Nikas da war, dass man die sich wirklich tagtäglich gesehen hat, das macht es auch schon ein bisschen entspannter.
Frau Zimmermann, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Geschichte und auch für Ihre Offenheit. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf alle Fälle und dass Sie weiterhin auf der einen Seite glücklich sind in Ihrem Job und auch alle anderen Probleme, mit denen Sie jetzt gerade zu kämpfen haben, in den Griff kriegen.
Danke.
Frau Horn, darf ich Sie noch was fragen, ganz kurz?
Na klar.
Ist die Geschichte von Frau Zimmermann jetzt exemplarisch oder sagen Sie, da ging es besonders gut?
Da ging es natürlich besonders gut, weil man ich habe bei Frau Zimmermann natürlich von Anfang an die Potenziale gesehen, die sie hatte. Aber nichtsdestotrotz haben wir insgesamt 30 Vermittlungen von 71 Alleinerziehenden. Also das ist unsere Quote im Moment.
Also das ist ein bisschen weniger als 50%, ne? Also
ja, genau.
Sagen wir mal, hab's jetzt nicht gleich parat.
42%. Ja, genau.
Und damit sind Sie zufrieden oder sagen Sie, da ist noch Potenzial?
Da ist schon noch Potenzial. Also wir möchten schon, dass wir eine Quote so über 60% erreichen. Das wäre wirklich unser Ziel. Ich muss aber dazu sagen, dass die Zugangsvoraussetzungen von unseren Teilnehmern, also 26% zum Beispiel haben gar keinen Schulabschluss. Hm. Das muss man eben noch wissen. Oder 34% haben einen Hauptschulabschluss mit nicht besonders guten Leistungen. Hm. Und Arbeitgeber, auch wenn es sich jetzt so langsam wandelt, achten denn trotzdem darauf.
Frau Horn, sind Ihre Plätze begrenzt oder kann jeder kommen?
Es kann jeder kommen. Also die Bedingung ist natürlich alleinerziehend, ansonsten kann jeder kommen.
Und wenn sich jetzt Hörerinnen und Hörer dafür interessieren, wo wenden Sie sich am besten hin?
Am besten an unsere Magdeburg, ich könnte jetzt sofort die Telefonnummer sagen.
Vielleicht verweisen Sie aufs Internet, haben Sie da eine...
Genau, wir haben eine Internetseite www.abv-magdeburg.de und da findet man unser Projekt und da kann man sich einfach melden. Da finden Sie unsere ganzen Kontaktdaten und da können Sie einfach kommen.
Mhm. Und als Herr Proschwitz jetzt von Ihrem Service dem Umfang der Betreuung gehört hat, wollte er gleich nochmal etwas ergänzen, was auch er anbietet. Stimmt's, Herr Proschwitz?
Ja. Also wir führen als Unternehmen schon seit über 10 Jahren sogenannte Einzelcoaching für Langzeitarbeitslose durch. Das sind also im Regelfall Menschen, die ja 7, 8, 9, 10 und noch länger Jahre arbeitslos sind, die keinerlei Qualifikation haben, aber auch Ukrainer, dann Spätaussiedler, deutsche Spätaussiedler aus Kasachstan und ja, aus aller Welt. Das heißt, wir haben jetzt auch Venezuela drin und vieles mehr. Es ist für uns sicherlich nie leicht, weil die Deutschprobleme stehen da schon. Das heißt also, das Sprachproblem steht im Vordergrund. Ich habe das, da muss ich Frau Horn richtig recht geben, wir haben die Erfahrung gemacht, man muss die Menschen richtig an die Hand nehmen, man muss mit den Menschen reden, man muss zuhören, was die einen sagen. Und bei uns diese Maßnahmen gehen im Regelfall über 8 Wochen. Wir treffen uns jede Woche 2 bis 3 Stunden bei mir im Büro. Da wird ein Kaffee getrunken und dann wird ein bisschen geredet über dieses und jenes. Und wir wollen eigentlich, das ist auch ein bisschen professionell. Wir wollen natürlich Hintergrundwissen erfahren, was sind die Ursachen, warum ist das passiert, warum bin ich so lange arbeitslos und vieles mehr. Bis wir dann irgendwann zum Finale kommen, wo wir dann wirklich konkret reingehen, na, was würden Sie denn überhaupt gerne machen? Das heißt, und ich bin ja so ein Typ, der sagt, Arbeit muss Spaß machen. Ich mache nämlich auch bloß das, was mir Spaß macht. Das heißt, und Spaß ist nie die Kaspernase.
Und das ist manchmal gar nicht so, also bei Ihnen war es wahrscheinlich leicht, aber es ist für viele vielleicht gar nicht so einfach, immer rauszufinden, was will ich eigentlich Spaß? Oder?
Diese richtige Orientierung, das heißt also, dass man mal alles abklopft. Das heißt also, manche Leute haben ja komplett falsche Vorstellungen. Das heißt, die wollen irgendwas machen, das können die gar nicht. Das heißt, die erreichen niemals diese Forderungen, die da gestellt werden. Das ist nun mal so, ich kann nie irgendeinen Beruf gemacht haben und dann sage ich, naja, ins Büro würde ich ja auch gerne gehen. Nein. Die Forderungen, die jetzt im Büro stehen an Bürokauffrauen, die sind inzwischen so hochgeschraubt, da musst du SAP bringen, da musst du Dativ, da musst du Lexware und hast du nie gesehen. Das muss alles da sein, wenn es geht, noch eine Fremdsprache beherrschen und vieles mehr. Das ist also alles nicht mehr so einfach. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Maßnahmen, diese Einzelcoaching, ich finde die absolut sinnvoll, weil wir hier eine Vermittlungsquote haben, die liegt, ja, das schwankt schon mal ab und zu. Es ist eben nie in jeder zu vermitteln. Es gibt Leute, die kannst du nicht vermitteln. Es funktioniert einfach nicht. Aber die schwankt so zwischen 60% und 80% in nachhaltige Beschäftigung. Ich finde, das ist ein absolut super Ergebnis. Das muss man erst mal hinbekommen. Das heißt also, und wir haben uns auf diese Maßnahmen wirklich gut eingeschossen. Das heißt also, wir machen diese Maßnahmen, wir bieten die an. Ja, Menschen, die zu uns kommen, da muss ich auch sagen, das ist ähnlich wie bei Frau Horn, zu uns kommen die Menschen freiwillig. Das heißt also, es wird keiner irgendwie gezwungen, jetzt zu uns zu kommen auf Einladung oder sonst was. Das heißt also, die kommen und dann sagen wir, was wir machen. Das heißt, sagen, dass sie keinen Pfennig bezahlen müssen an uns. Das heißt also, wir sind kostenfrei. Das ist auch ein wichtiges Argument. Und dann kommt man so ins Gespräch und dann schicken wir sie zum Jobcenter und das Jobcenter entscheidet dann, jawohl, machbar, es ist eine Möglichkeit, ein Einzelcoaching durchzuführen oder es geht eben nicht. Das heißt, das muss man dann wissen. Ne?
Kommen wir jetzt mal zu einer ganz aktuellen Situation. Auf der einen Seite haben wir eine Wirtschaftsflaute, die zu Stellenabbau führt, zum Beispiel bei Bosch, bei verschiedenen Autozulieferern und auch bei der Lufthansa-Verwaltung ganz konkret. Sind das jetzt Fachkräfte, die an anderer Stelle gesucht werden? Ist der Fachkräftemangel damit Geschichte? Oder ist es einfach nur eine Frage der Flexibilität, Frau Hildebrandt? Wie stellen Sie sich da?
Da kommt sicherlich auch vieles zusammen. Die Flexibilität, insbesondere die Mobilität, spielt dort eine große Rolle. Also wie beweglich ist der Bewerber oder die Bewerberin und berufliche Kompetenzen? Wir hatten es ja an der Beschreibung von Frau Horn gehört. Ne? Also viele wollen dann doch irgendwo was sehen, was Erfahrungen oder Kompetenzen dort oder die dann nachgewiesen werden müssen an der Stelle.
Aber wissen Sie, wenn
Bedarfe jetzt, abgefragt werden, wir hatten ja vorhin so eine Diskussion am Rande, also Altenpflege, alles, was irgendwo Gesundheit heißt, was irgendwo Pflege heißt, was Betreuung heißt, das sind Bereiche, können einem Bewerber, 10, 15 und so weiter Angebote gemacht werden.
Aber diese konkreten Stellen, die jetzt...
Ich habe ja gesagt, es kommt immer sehr darauf an, welche beruflichen Kompetenzen bringt der mit. Also ich mache einfach mal ein Beispiel. Bosch Mechatronik kriegen wir unter. Ne? Also da gibt es die Nachfrage, wenn er...
Autozulieferer oder?
Muss man sich im individuellen Einzelfall angucken. Mhm. Ne? Also das verarbeitende Gewerbe hat sicherlich gewisse Bedarfe, aber mit entsprechenden Qualifikationsnachweisen.
Was ist mit Verwaltung in dem Falle? Wie ist da die Joblage? Können Sie das eine mit dem anderen kompensieren? Sind das genau die Fachkräfte, die Sie suchen? Oder?
Nein, das haut eben nicht hin. Das ist ja eben dieses, was Außenstehende teilweise nicht begreifen können. Das heißt, dass so und so viele 1.000 Menschen arbeitslos sind und auf der anderen Seite so und so viele 1.000 offene Stellen sind. Ja, die sogenannte Passgenauigkeit, das ist es eben. Das heißt, was nützt mir das, wenn ich den einen Beruf gemacht habe und der andere Beruf wird gesucht und für den wir suchen, da gibt es eben keinen. Also ich gebe Ihnen Brief und Siegel, Gaswasserinstallateur, den kann ich sonntags in Arbeit bringen. Das ist also, oder Kraftfahrer, der bereit ist, bundesweit zu fahren, kriege ich sonntags in Arbeit. Das ist also überhaupt kein Problem. Oder Elektriker, also so diese Berufe. Und Sie hatten schon gesagt, in der Pflege, das ist alles kein Thema. Aber es gibt bestimmte Berufe, da geht auch schon das Büro los, wenn du da nicht schon richtig drinnen bist. Ich meine, wenn du jetzt Bilanzbuchhalter bist oder sowas, deine Schmacko, die gehen raus. Das ist aber, aber alle anderen wird schon schwierig. Es wird dann schon schwierig. Das heißt, also die sollten dann wirklich alle Hilfe, die möglich ist, in Anspruch nehmen und sehen, also Bundesagentur, die Privaten, ich bin auch nicht gegen Zeitarbeit. Das heißt, es ist auch in vielen Gebieten kommt man nur über Zeitarbeit in Festeinstellung. Das heißt, also es gibt Beispiele im Kreis Meißen, wo die Unternehmen über die Zeitarbeit die Leute einstellen. Das heißt, also die gucken sie sich ein halbes Jahr an, sagen dann, ja, der ist was für uns und übernehmen dann. Das, so falsch ist das auch nicht da.
Frau Hildebrand, weil Sie gerade Mobilität und Flexibilität bejaht haben, das ist wichtig. Sie haben ja sicherlich auch dann nicht nur Sachsen im Blick, sondern bei Industriearbeitsplätzen vielleicht auch andere Bundesländer. Wie hoch ist die Bereitschaft, umzuziehen und zu sagen, Lebensumfeld zu wechseln. Also das ist natürlich nicht ohne, das wissen wir alle. Man kann sich das immer nicht vorstellen und letztendlich ist es aber der entscheidende Punkt wahrscheinlich.
Genau. Also ich sage mal, eine allgemeingültige Antwort kann ich an der Stelle auch nicht geben. Das wird wirklich von den persönlichen Lebensumständen des oder derjenigen immer abhängig sein. Also wenn ich jetzt einen jungen Mann habe, der Berufsanfänger ist, der ist sicherlich eher bereit, nochmal die Welt kennenzulernen oder zu wollen, als jetzt ein Familienvater mit zwei oder drei Kindern, der sich eine gewisse Ortsgebundenheit dann hat. Es ist immer der Einzelfall, der beraten werden muss.
Aber müssen wir uns da ein bisschen
Ja, man muss sich drehen? Dann schon überlegen. Ja, natürlich. Also man muss sich überlegen, was ist mein Preisschild? Das, was Herr Proschwitz auch so schön beschrieben hat, wenn ich möglicherweise unbedingt innerhalb meiner Region verbleiben möchte, dann muss ich möglicherweise in meiner Tätigkeit Zugeständnisse machen.
Also entweder ich mache eine Weiterbildung oder ich gehe woanders hin. Oder so.
Genau so. Also zu gucken, was ist mir jetzt wichtig? Ist mein alter Beruf? Ist das, sagen wir, mein Lebenszweck an der Stelle? Und dann muss ich möglicherweise mich in der Region oder aus der Region hinaus bewegen. Oder zu sagen, okay, wie Herr Proschwitz, ich ziehe jetzt nochmal einen Strich und gehe ganz andere Wege und denke eben über andere berufliche Alternativen nach. Und das ist auch ein, sag mal, großer Beratungsansatz bei unseren Beratungsgesprächen. Einfach zu gucken, wo soll es hingehen? Habe ich einen Plan?
Wie bodenständig sind denn die Sachsen in dieser Hinsicht im Vergleich? Oder haben Sie da vielleicht eine Entwicklung gespürt in den letzten Jahren? Sind die Sachsen flexibler geworden? Sagen, ja, ich sehe ein, ich muss woanders hin, wenn es hier nicht läuft?
Die Bereitschaft, Montage, ja, ist vorhanden, aber...
Mit Familie meine ich jetzt, nicht unbedingt Montage.
Ja, also mit Familie jetzt, das ist eher gegen Null. Also das,
echt?
Ja, das sehe ich so. Ich wollte noch etwas sagen. Eigentlich ist die Frage, Frau Hildebrand, ganz einfach beantwortet. Diese sogenannte Zumutbarkeitsanordnung, die ist im SGB III, Paragraf 140. Sozialgesetzbuch 3, das ist die Bibel der Bundesagentur, sagt im Paragraf 140 ganz klar, bringt es dort im Ausdruck, was ist zumutbar und was ist nicht zumutbar, wenn ich arbeitslos bin. Das geht also los mit wie viel Geld muss ich wieder anfangen zu arbeiten etc. Das gibt dann Abstufungen. Je länger ich arbeitslos bin, desto eher muss ich bereit sein, auch in eine Tätigkeit
anzusetzen. Nennen Sie uns doch mal ein Beispiel. Also was ist denn zumutbar und was ist nicht zumutbar?
Zumutbar ist, wenn ein junger Mann, ich sag mal 25 Jahre alt ist, eine ordentliche Qualifikation hat, keinerlei Wohneigentum, keine Familie, dann er auch nicht bei der Feuerwehr ist und er keine gesundheitlichen Probleme hat, dann ist bundesweite Vermittlung zumutbar. Dann ist
sehe ich ein.
Ja, die ist zumutbar. Das heißt aber, es wird in den seltensten Fällen, kommt es zu diesem finalen Ergebnis. Das haben wir, Frau Hildebrand, das haben wir mal in den 90er Jahren wesentlich ernster genommen, die ganze Geschichte. Also können Sie sich noch in Sinn, Arbeitsförderungsgesetz, da sind wir ganz anders rangegangen an die Geschichte. Das ist heute, ja, das ist alles irgendwie so ein bisschen verschwommen und ja... Ist ihm so,
zu Ihren Gunsten oder
zugunsten des Arbeitnehmers? Ich wollte die Sendung dafür nutzen, um Gesetzestexte hier irgendwo zu zitieren.
Nee, aber es ist ja interessant, was es...
Herr Proschwitz hat vollkommen recht, das ist alles irgendwo, also wir sind da sehr, sehr groß dran, alles irgendwo zu regeln und auch gesetzlich festzuschreiben. Also es gibt ja so den schönen Unterschied zwischen Legislative und Exekutive, der eine sagt, der andere macht. Wir sind die Macher, Sie hatten es vorhin ja schon mal so ein bisschen beschrieben. Also Zumut Zumutbarkeitsanordnung, die gilt heute noch genauso. Man ist aber in der Beratung dort deutlich zugewandter dem Arbeitnehmer geworden. Man holt jetzt, glaube ich, in ganz, ganz seltenen Fällen oder ne, wo man denn wirklich den Eindruck hat, Herr Proschwitz hat es ja vorhin so schön beschrieben, es gibt auch Bewerber, die kannst du nicht vermitteln. Ne, und dann muss ich dann irgendwann mal die Keule rausholen. Aber das ist echt, das ist zu vernachlässigen. Hm. Das ist keine gängige Praxis und spielt in den Beratungsgesprächen mit unseren Bewerbern auch keine Rolle.
Ja, natürlich, aber trotzdem, es gibt diesen Paragraphen und er ist ja auch, also zumindest dieses Beispiel, das ist für mich jetzt logisch. Ne? Also, dass man, wenn man hier vor Ort nichts findet und man ist so ungebunden, schönes Wort immer, dass man dann gesagt bekommt, Junge, dann guck dich woanders um.
Richtig.
So, was ist dann auf der anderen Seite nicht zumutbar?
Als zumutbar ist Wohneigentum, dann angenommen, er hat eine gesellschaftliche Tätigkeit, ich sage immer Feuerwehr ist das beste Beispiel, dann gesundheitliche Einschränkungen und familiäre Bindung, das heißt jetzt auch Pflege gehört dazu und vieles mehr und dann ist es schon die Zumutbarkeit, dann geht es zurück, das heißt aber die Geldgeschichte bleibt, das heißt also, dass ich bereit sein muss, ab einem bestimmten Zeitpunkt der Arbeitslosigkeit, ich weiß jetzt nicht, ab 7. Monat oder sowas, entsprechend der Höhe des Arbeitslosengelds muss ich arbeiten, das sieht der Gesetzgeber so vor, das wird im wenigsten Fall eintreten, aber das sieht er so vor. Das
ist immer die Frage des Spielraums. Also,
ne? Genau. Spielraumfrage, ja.
Und der wird größer oder kleiner? Eher das, kleiner wahrscheinlich.
Ich hatte vorhin so ein bisschen mit Preisschild versucht zu umschreiben. Ja. Ne? Man muss sich dann einfach für sich selber im Klaren sein oder klar werden, ne, was will ich und was bin ich auch bereit, dort irgendwo dann einzuräumen.
Mhm. Ne?
Nehme ich finanzielle Einbußen in Kauf? Ja. Oder bewege ich mich?
Wir mussten ja in den 90er Jahren, mussten ja den 140er ein bisschen genauer nehmen, weil ja die Wirtschaft hier sah ja nicht gut aus. Das heißt, also es gab ja keine Arbeit. Sie wissen ja selber, was nach der Wende los war. Wo wir eben mit den Karteikarten noch rumgemurkst haben, die sogenannten BANK, die Bewerberantrags- und Nachweiskartei. Und da haben, das war ein kunterbuntes Durcheinander. Und wie viele tausend Leute wir betreut haben, das kann sich kein Mensch mehr vorstellen. Ich hatte 1600 Bewerber in meinem Stamm und noch 300 Betriebe ist heute undenkbar, solche Zahlen und keinen Computer, das gab es ja noch nie. Es ist schon eine Pionierzeit gewesen, die wir durchgeführt haben. So, ich wollte aber noch ein kleines bisschen noch was anderes sagen.
Was denn?
Was ich noch ein kleines bisschen, ich muss ja auch mal ein paar Mängel sagen.
Ja.
Zum Beispiel, da kann Frau Hildebrand gar nicht dafür, das heißt die Bewerberbörse der Bundesagentur für Arbeit. Dort hat man sich vor einigen Jahren...
Die Bewerberbörse.
Ja, die Jobbörse.
Jobbörse,
ja. Ne? Die Jobbörse, gut. Dort hat sich die Bundesagentur vor Jahren etwas, ich sag mal, gegenüber den privaten Arbeitsvermittlern Gemeines einfallen lassen. Wir haben zwar noch den Zugriff auf diese Jobbörse, dürfen unsere Stellen eingeben, aber, jetzt kommt das verrückte Aber, wenn Leute die Jobbörse aufmachen und Stellen suchen, finden sie unsere Stellen nicht, müssen einen extra Button drücken, der irgendwo versteckt ist. Und wer da neu arbeitslos ist, der findet den nie im Leben. Das heißt, damit er auf unsere Stellen kommt, das sind ca. 25% aller Stellen in Deutschland, sind somit versteckt. Statt wir hatten gefordert als Verband, das andersrum zu machen.
Aber
das
haben Sie nicht dagegen geklagt?
Ja, wohl, aber wir sind dann an der Geldsache gescheitert. Das heißt also, so viel Geld hat unser Verband nicht, dass wir da bis Brüssel marschieren können oder sonst wohin. Das heißt, statt es andersrum zu machen, wenn einer unsere Stellen nicht sehen will, kann er den Button drücken. Hat man es andersrum gemacht.
Was halten Sie von diesem Vorschlag, Frau Hildebrand? Oder warum ist das so, wie Herr Proschwitz das beschreibt? Stehen Sie ja nicht in Konkurrenz, oder?
Nein, wir sehen uns nicht als Konkurrenten. Nein. Also es hat er ja, glaube ich, ein paar Mal beschrieben, dass es ein Unterstützer ist an der Stelle, ne, sich einem bestimmten Klientel besonders widmen möchte und ja, ne, der AVGS beschreibt es ja, ne, wir können ja auch initiativ dem Bewerber sagen, such dir einen Unterstützer, such dir einen Coach, das was Herr Proschwitz beschrieben hat, oder ne, geh zum privaten Arbeitsvermittler, dort kriegst du nochmal eine Hilfestellung. Also wir sehen,
Sie sind ja letztendlich doch eine Behörde und da kann man sowas nicht pragmatisch ändern, oder?
Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen beschrieben, Legislative und Exekutive. Richtig. Die eine sagt, der andere macht.
Also Sie können da vor Ort nichts machen?
Vor Ort nichts, nein.
Gut.
Ne? Also das ist.
Also kämpfen Sie weiter?
Genau, genau.
Wir kämpfen weiter. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ja im Bundesvorstand des Berufsverbandes hier in der Bundesrepublik Deutschland, des RDA. Und wir kämpfen ja doch ein bisschen an unserer Front. Wir müssen uns ja irgendwo auch unser Leben noch absichern. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass der Vermittlungsgutschein einmal eingeführt wurde und nie angepasst wurde an die Lohnentwicklung, an die Inflation, an die allgemeine Preisentwicklung etc. Ja, es steht eben auf einer Summe, fertig. Das heißt, dass es immer schwerer wird, das haben wir ja in dem Gespräch jetzt festgestellt, immer schwerer wird, Menschen in Arbeit zu bringen. Es ist nicht mehr so, wie es mal vor 10, 15 Jahren war. Es ist richtig schwer. Es ist eine richtig schwere Tätigkeit. Und ja, wir versuchen da irgendwo das hinzubekommen. Wir haben die Forderung auch, dass dieser Vermittlungsgutschein sofort ausgegeben wird mit Arbeitslosmeldung. Das heißt, ja, das ist nun mal im Wettbewerb so. Warum werden zertifizierte, zugelassene Träger, die sich im Zertifizierungsprozess unterwerfen müssen, jedes Jahr für viel Geld und diese Audits kosten uns viel Zeit, warum werden die in der Hinsicht benachteiligt? Das ist auch wieder nicht das Amt Dresden, was da verantwortlich ist. Das kommt von wo ganz anders. Und wir wollen auch erreichen, dass der Rechtsanspruch im Sozialgesetzbuch 2, also im Bereich des Bürgergelds, auf dem Vermittlungsgutschein entsteht.
Das verstehe ich nicht.
Das versteht kein Mensch. Also das versteht wirklich kein Mensch. Ich habe vor anderthalb Jahren eine Petition an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags mit unseren Forderungen und vielen Lösungsvorschlägen reingegeben. Ich habe vor einem halben Jahr die Information erhalten, dass dieser Petitionsantrag angenommen wurde und an die Fraktionen im Bundestag weitergegeben wurde. Ja. Seitdem ruht es wieder. Das heißt, seit anderthalb Jahren warten wir mal auf eine Antwort. Ja, ich weiß gar nicht, dass sich Deutschland das leisten kann, ist die zweite Frage. Wir stehen vor gewaltigen Problemen auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, es wird uns in den nächsten Jahren vieles auf die Füße fallen, wenn wir das jetzt nicht beachten. Das heißt, und wir sind auf dem besten Weg, die private Arbeitsvermittlung kaputt zu machen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass diese Lohngeschichte, das heißt also diese 1250 nach 6 Wochen und nach 6 Monaten, ist ja mit Risiko behaftet. Erstens muss er 6 Wochen durchhalten und er muss so 6 Monate durchhalten. Also
und Sie gehen ins Risiko.
Gehen voll ins Risiko. Mhm. Das heißt, dann müssen wir noch einen Monat warten, bis wir unser Geld bezahlt bekommen. Das heißt, leider Gottes ist es in meinem Amtsbereich so, dass ich immer schriftlich mahnen muss. Also wo das Geld bleibt. Dresden habe ich die Erfahrung noch nicht gemacht. Das muss ich Ihnen sagen. Also da danke. Ne? Das ist, also, ist eben so. Und ist so, wir haben schon Probleme. Der Berufsstand, ihm geht es zurzeit sehr schwer. Also.
Aber Sie kennen sich und vielleicht ist das auch eine Basis, um Dinge nochmal anzugehen oder zumindest in die richtigen Kanäle zu leiten. Das würde ich mir wünschen, weil es kommt ja letztendlich uns allen zugute. Wie gut funktioniert die Jobvermittlung? Das war's für heute. Die nächste Dienstags-Direkt-Podcast-Folge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was ganz anderes. Den sächsischen Kultur-Podcast Aufgefallen von MDR Sachsen. Den gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Und am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
Dienstags-Direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.